Das G hört sich so, der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.
Wir haben einen Entwicklungsauftrag. Dazu gehört, neue Arbeitsplätze zu schaffen, auch mit einem Bestand umzugehen.
Man wird hier vom Arbeiten übers Wohnen bis hin zur Freizeit im Grunde genommen alles auf dieser Fläche finden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Stadtpodcasts. Mein Name ist Anne Bolzmann.
Und ich bin Katharina Fleißner. Und diesmal haben wir Verstärkung mitgebracht. Mhm. Unsere Volontärin Celine Bunge ist heute von der Partie und hat auch schon im Vorfeld ganz viel mitrecherchiert und gearbeitet für diese Episode.
Genau, servus, ich bin die Celine und ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf. Mhm. Und wie Katharina schon erzählt hat, haben wir natürlich ganz viele spannende Infos herausgefunden und genau, teilen die jetzt mit euch.
Ja, und ihr habt ja eingangs schon gehört, in dieser Episode geht es um den Strukturwandel. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema in dieser Stadt und auch fürs ganze Ruhrgebiet, für die ganze Umgebung, weil ich finde, nichts steht so sehr für den Strukturwandel wie das Ruhrgebiet.
Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, Anne. Es geht heute eben auch um das Malochen und zwar im Wandel der Zeit, früher und heute. Und es geht eben auch um Arbeitsplätze in Gelsenkirchen und Stadtentwicklung.
Genau genommen geht es heute um die letzte Gelsenkirchener Zeche. Die wurde 2008 geschlossen. Mhm. Und aus dieser Fläche soll jetzt was Neues entstehen, und zwar die neue Zeche Westerhold. Ein innovatives, klimagerechtes Quartier, wie man immer so schön sagt, mit bis zu 1500 Arbeitsplätzen.
Da entsteht auf jeden Fall etwas ganz Großes, können wir sagen. Um diesen Transformationsprozess für euch alle nachvollziehbar zu machen, haben wir zum Beispiel mit Zeitzeugen gesprochen, die damals auf der alten Zeche Westerhold gearbeitet haben. Und die haben uns ganz, ganz viele spannende Sachen verraten.
Und wir haben auch Leute getroffen, die sich darum kümmern, dass dort heute die Gebäude saniert werden und dass das ganze Gelände wieder auf Vordermann gebracht wird. Und so soll die neue Zeche Westerhold dann auf eine grandiose Zukunft eingestellt werden.
Daneben geht es aber heute auch noch um ein ganz großes kulturelles Highlight, das im ganzen Ruhrgebiet extrem beliebt ist. Und was das alles miteinander zu tun hat, klären wir in dieser Episode. Ihr hört, das gehört sich so, der Gelsenkirchen-Podcast. Los geht's.
Genau, zugehört. Richtig rein ins Thema.
Also, unser Thema ist heute die neue Zeche Westerhold und ich sag mal so, durch das Zechengelände führt da nicht ohne Grund die Allee des Wandels. Das ist nämlich auch ein gutes Stichwort für uns, an dem wir uns jetzt so in dieser Episode so entlanghangeln können, quasi nicht auf der Datenautobahn, sondern auf der Allee des Wandels von der Vergangenheit in die Zukunft.
Genau, aber damit wir die Zukunft des Zechengeländes verstehen können, sollten wir erstmal einen Blick in die Vergangenheit werfen.
Jo, und deshalb hat sich Katharina mit einem ehemaligen Bergmann getroffen, der den Betrieb der Zeche Westerhold damals noch hautnah miterlebt hat.
So ist es. Ich habe nämlich mit Egon Friedrich Kobatz gequatscht, 1949 in Gelsenkirchen-Hassel geboren. Und der hat als erstes eine Schlosserlehre gemacht, dann wurde Egon Kopatz Diplom-Ingenieur und ging dann auch in die Forschung. Wie er aber dann zu Zeche Westerhold 1979 kam, erzählt er uns hier.
Und dann bin ich zum Bergwerk Westerhold gegangen. Dort habe ich dann in der Kohlenaufbereitung gearbeitet. Ich hatte dort auch so ein kleines ein Forschungsprojekt, das nannte sich dann die Kohleflotation. Da hatten wir besondere Apparate entwickelt, um die Feinstoffe aus dem Waschwasser noch herauszufiltern und dann den Grobkohlen beizumischen. Ja, das war auch eine interessante Sache. Aber dann habe ich mich entschlossen, dann doch auch Maschinenbautätigkeiten zu machen.
Egon Kopatz kam also in der Zeche Westerhold ordentlich rum und nimmt uns jetzt mal alle mit, wie es damals so auf der Zeche zuging.
Ja, wenn ich morgens um 4 Uhr schon da war, dann hat man von der Nachtschicht, ich war ja auch Steiger gewesen, dann hat man den Bericht des Nachtsteigers bekommen, denn die Zeche lief ja 24 Stunden. Das gab es nicht, dass man eine Unterbrechung war. Ja. Höchstens, wenn man eine große Störung war, dass keine Kohle gefördert wurde, dann stand auf einmal alles still. Aber dann wurde daran gearbeitet, dass das sofort wieder in Betrieb ging. Das war sehr laut. Also wenn man in den Betrieb ging, war es sehr laut. Es war schon manchmal ging es so an die Schmerzgrenze, ne, in bestimmten Abteilungen. Ne. Mhm. Es war ja weiße Arbeitskleidung. dann Sicherheitsschuhe, Schienbeinschoner, Schutzhelm und für Untertage natürlich die Selbstretter und das Geleucht. Später durfte ich auch dann mal nach Untertage und man hat mir das auch gezeigt. Aber ich war im Übertagebereich tätig und das ist schon ein Riesenwerk, nicht? Und eine Menge Arbeitsplätze auch. Da kamen ja die Menschen aus allen Ecken von Europa, muss man ja sagen. Anfangs war das natürlich Europäer, Franzosen, Engländer, Spanier, Italiener, Griechen. Und nachher, Anfang der 60er Jahre, 70er Jahre, kamen die Türken dann auch. Die dann natürlich auch in einer großen Anzahl. Wir hatten auch sehr viele Türken hier auf dem Bergwerk Westerholt. Auch Tunesier hatten wir und wir kamen eigentlich immer gut zurecht. Ja, die wichtigsten Gebäude waren einmal die Kaue, das musste man sich ja umziehen. Und dann ist man als Arbeitsgruppe oder als Revier dann auch angefahren am Schacht in die Körbe rein, die für die Personenbeförderung vorgesehen waren. Und dann ging es eben dann 800, 900 Meter runter, zu den einzelnen Betrieben. Und so lief das den ganzen Tag. Und dann hatte man am Ende so 10.000 Tonnen Kohlen an einem Tag gefördert und mehr.
Wahnsinn.
Und mehr, ja. Weitere Gebäude waren dann einmal die Kohlenaufbereitung war sehr wichtig, dann die Steigerstube, wo die ganzen Steiger zusammengefasst waren, die dann auch im sogenannten Lichthof die Aufträge an die einzelnen Reviere weitergegeben haben. Dann war natürlich die Verwaltung, wo der Werksdirektor saß mit seinen Direktoren und Obersteigern und Abteilungsleitern. Und die Markenkontrolle, wie gesagt, früher war es eine Markenkontrolle. Ich hatte hier, glaube ich, noch mal hier so ein paar Marken mitgebracht. Das war so eine Marke.
Das ist ja toll.
Sehen Sie mal hier.
Zeigen Sie.
Das sind so Marken, die mussten man dann zu Anfang abhängen oder aufhängen.
Das ist ja super. Das heißt, wenn ich das mal kurz beschreiben darf, aus Metall, also ich nenne das jetzt mal Dreieck, es ist nicht ganz dreieckig. Und man sieht eine Zahl, das war dann sozusagen die Personalnummer?
Das war die Zahlnummer der Person, die auch angefahren ist und auch wieder rausgekommen ist. Dann musste man die Nummer wieder aufhängen. Ne?
Verstehe. Das heißt, also daran konnte man sehen, wer war unterwegs. Geruch in Schulen gibt es so einen typischen Geruch. Gab es das auf der Zeche Westerholt auch an bestimmten Orten?
Nach Kohle.
Nach Kohle.
Kohle und Gestein.
Interessant. Hat das so einen
Und wir haben ja mit viel Wasser gearbeitet. Wasser spielte ja auch eine Rolle.
Ja.
Die ganzen Dämpfe auch, die man ja nicht sieht, aber man hat sie auch eingeatmet.
2008 wurde ja die Zeche Westerholt stillgelegt. Wie war das so für Sie? Es war ja ein wichtiger Ort.
Für mich war es natürlich, weil ich mein Leben lang mit Kohle zu tun hatte, in der Forschung wie auch nachher in der Produktion, war das schon wehmütig. Also da wurden schon die Augen feucht, wenn man sowas sieht, dass ein Betrieb geschlossen wird, obwohl er eigentlich noch voll funktionsfähig war. Ja, das berührt einen auch in der Seele. Und man ist eigentlich damit auch verwachsen.
Es gibt ja aber heute auch eine sozusagen neue Zeche Westerholt.
Ja, die neue Zeche Westerholt.
Wie erleben Sie diesen Wandel?
Ja,
das
ist ja toll. Da muss das Dach gedeckt werden, da muss vieles in den Gebäude verändert werden. Da muss wieder Gas und Wasser, Licht gelegt werden. Das sind alles so Vorbereitungen, die auch der Herr Klose mit seinem Team lösen muss. Das ist einmal das.
Also, dass die Gebäude erhalten
dass
werden.
Dass die Gebäude erhalten werden. Die stehen ja unter Denkmalschutz. Ja. Ne? Alles andere wird ja neu gebaut.
Also es soll ja aber auch zum Beispiel für die Kultur genutzt werden.
Natürlich.
Oder was halten Sie denn davon?
Das halte ich auch. Da halte ich eigentlich sehr viel von.
Egon Kopatz ist übrigens heute immer noch auf dem Zechengelände und in der Umgebung unterwegs. Er gehört nämlich zum Geschichtskreis Hassel-Bergmannsglück e.V., der die Kultur des Bergbaus aufrechterhalten möchte. Die Mitglieder des Vereins halten Vorträge zu diesem Thema oder machen Gesprächskreise und sind auch beim 150. Jubiläum von Gelsenkirchen dabei. Vielleicht trefft ihr ja Egon Kopatz auch mal in dieser Funktion irgendwo in Gelsenkirchen. In den Shownotes findet ihr Links zu den Online-Auftritten des Vereins, dann könnt ihr euch da mal informieren.
So, dann kommen wir jetzt aber zur Gegenwart und konzentrieren uns auf die neue Zeche Westerholt, die das Neue ja schon im Namen trägt. Katharina und Celine waren vor Ort unterwegs und wurden von zwei verantwortlichen Herren über das besagte Gelände geführt, Übrigens gibt es auch so öffentliche Führungen, die Links dazu hinterlassen wir für euch in den Shownotes. Mhm. Hier hatten wir aber eine Exklusivführung.
Absolut.
Nur für den Podcast.
Genau. Ja, das waren diese beiden Herren, waren Bernd Lohse und Uwe Neukirchen. Die stellen sich und die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt direkt mal selbst vor.
Ich bin der Bernd Lohse und bin Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt. Im Übrigen die schönste Zeche auf der ganzen Republik ist.
Ja, mein Name ist Uwe Neukirchen. Ich bin Mitarbeiter der Stadt Gelsenkirchen im Referat Stadtplanung und gleichzeitig bin ich Prokurist in der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt und bin halt bei der Stadt Gelsenkirchen projektverantwortlich für dieses Thema hier.
Wir haben uns ja hier jetzt in einem recht neu aussehenden Raum getroffen. Wo sitzen wir denn heute?
Die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt, die hat auch tatsächlich einen Firmensitz und das Wunderbare ist, auf der Fläche. Nämlich in dem Almtorhaus, was umgebaut worden ist. Dann darf ich mal einen Blick auf das andere Torhaus werfen. Das ist nämlich auch umgebaut und da sieht es das Stadtteilbüro. Das Torhaus ist der Übergang, das Scharnier zu der Fläche und zu dem Quartier. Und genau dort sitzt eigentlich die Entwicklungsgesellschaft und im Moment sind wir in dem Sitzungszimmer davon.
Die, ich sage jetzt mal, alte Zeche Westerholt steht ja nicht nur in Gelsenkirchen, sondern auch in Herten. Wie funktioniert denn das so? Wie kann man sich das so vorstellen? Wie arbeiten da die beiden Städte zusammen?
Ja, interessant ist, dass die Fläche ja insgesamt rund 34 Hektar groß ist. Und genau die Hälfte ist in Gelsenkirchen und die andere Hälfte ist in Herten. Wir sind also ein glatt mittig geteiltes interkommunales Projekt und das sieht man schon daran, wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist, also die Entwicklungsgesellschaft. Wir haben also noch einen weiteren Kollegen, der in der Geschäftsführung tätig ist. Das ist der Kollege Benedikt Schmoll. Der ist Mitarbeiter bei der Stadt Herten, ist auch Prokurist hier in der Entwicklungsgesellschaft. Also man sieht, sehr paritätisch aufgestellt die Entwicklungsgesellschaft. Und wer steht hinter der Entwicklungsgesellschaft? Auch da wieder beide Kommunen, die Stadt Gelsenkirchen und die Stadt Herten, sind jeweils zur Hälfte Anteilseigner. Und man hat sich im Grunde vorgenommen, alle Kosten, die entstehen, alle positiven Dinge, die man hat, zu teilen. Alles, was hier gemacht wird und entsteht, wird jeweils zur Hälfte von der Stadt Gelsenkirchen und zur Hälfte von der Stadt Herten getragen.
Jetzt haben Sie uns schon ein bisschen erklärt, wie die neue Entwicklungsgesellschaft so funktioniert. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Was ist das Ziel der neuen Entwicklungsgesellschaft? Woran arbeiten Sie oder seit wann gibt es Sie und was sind so Ihre Projekte?
Ja, unsere Projekte sind ganz, ganz vielfältig, aber man kann es auch bündeln und sagen, es ist wirklich, Name ist Programm, Neue Zeche Westerholt. Also gab es mal was Altes. Und unser Auftrag ist eigentlich tatsächlich eben durchaus das Alte zu bewahren. Wir müssen dann allerdings auch entwickeln. Wir haben einen Entwicklungsauftrag. Dazu gehört eben, neue Arbeitsplätze zu schaffen, die Grundlage dafür zu legen, auch mit einem Bestand umzugehen. Ich denke, darüber reden wir garantiert noch ganz viel. Und es geht einfach darum, nicht nur eine Flächenentwicklung zu verstehen, sondern eine Quartiersentwicklung. Das heißt, das, was wir tun, machen wir ja für die Menschen und oft auch mit den Menschen. Und insofern entstehen nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern es entsteht tatsächlich ein neues Quartier mit dieser Entwicklung der neuen Zeche Westerholt. Und die alte war ein Industriebetrieb mit ganz, ganz vielen Arbeitsplätzen. Die neue Zeche wird ein Quartier mit vielen Funktionen, aber auch mit neuen Arbeitsplätzen.
Welche Funktionen werden das so sein?
Funktionen, die die Fläche demnächst hier wahrnimmt. Also wir werden natürlich einen Schwerpunkt haben, das ist die gewerbliche Nutzung. Dass das Angebot hier, neue Gewerbeflächen zu schaffen in beiden Stadtgebieten. In beiden Stadtgebieten sind Gewerbeflächen, werden händeringend gesucht und genau dieser Nachfrage wollen wir hier nachkommen. Das ist ein Schwerpunkt. Aber es gibt natürlich andere Schwerpunkte. Wir werden hier Kultur unterbringen, wir werden Gastronomie unterbringen auf der Fläche, wir werden Wohnen anbieten können, wir werden Dienstleistungen, einen Dienstleistungsbereich haben, also eine bunte Mischung hier, die auf der Fläche entsteht, also wird kein reiner Gewerbestandort, sondern man wird hier vom Arbeiten übers Wohnen bis hin zur Freizeit im Grunde genommen alles auf dieser Fläche finden.
Wie sieht denn der Zeitplan aus?
Aktuell ist es so, dass in beiden Kommunen, in Gelsenkirchen und in Herten, der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans in der politischen Beratung ist und Ende Juni in Gelsenkirchen, Anfang Juli in Herten beschlossen werden wird. Ein ganz wichtiger Schritt für die Flächenentwicklung, weil die planungsrechtliche Grundlage damit geschaffen wird. Das heißt, für uns ist dann klar, wo am Ende des Tages Straßen landen, wo die Gewerbeflächen sind, wo Mischgebietsflächen sind und wir damit eine Genehmigungsgrundlage schaffen. Für uns also ein sehr wichtiger Schritt. Ein zweiter Schritt, der für uns auch sehr wichtig ist, auf den wir bestimmt später nochmal zu sprechen kommen, ist das Thema Förderung. Auch da sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Wir haben bei der Bezirksregierung unseren Förderantrag im Rahmen des Fünf-Standorte-Programms vorgelegt und der ist da gerade zur Prüfung und wir erwarten im Spätsommer, Herbst da eine Entscheidung und da einen Förderbescheid, der uns dann die Möglichkeit gibt, hier auf der Fläche auch mit Bautätigkeit loszulegen.
Ja, das hört sich ja wunderbar an. Passiert dieses Jahr ganz, ganz viel hier. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt raus und schauen uns mal das Areal an, die Gebäude und was hier alles so passiert ist oder bestimmt noch passieren wird. Okay, gut, jetzt sind wir einfach ein paar Schritte rausgegangen aus dem alten Torhaus. Hier steht ja noch ganz, ganz viel. Was ist das denn?
Ja, das ist eigentlich der Kern der Zechenfläche, die nämlich ja vor gut 100 Jahren eigentlich entstanden ist, sogar 110 Jahren. Und da haben die Menschen nicht nur irgendwie eine Industrieanlage gebaut, sondern die haben ihre Visitenkarte hinterlegt und deshalb haben die besonders schön gebaut. Jetzt würde ich ganz gerne noch eine Bildersprache entwerfen. Mein Vermögen reicht dafür nicht aus, aber ich kann trotzdem sicherlich jeden, der hier hinkommt, wird das sofort verstehen, dass es einfach dieser schöne Raum, der durch diese Gebäude und die Stellung der Gebäude da sind, einfach einzigartig ist. Wir lesen aber auch hier ein Stück weit ab, welche Herausforderungen sind solche alten Gebäude, die eine ganz andere Funktion gehabt haben, für eine Folgenutzung zur Verfügung zu stellen. Und da haben wir mit den Torhäusern ja selber den Anfang gemacht. Und da kann man sehen, wie sowas behutsam unter Denkmalschutz auch funktioniert. Aber dass dazu nicht nur ein Gebäude gehört, sondern zu einem Gebäude gehört eben auch eine Außenfläche. Gebäude kommunizieren immer mit dem Umfeld. Und das liest man hier auch ab. So haben wir hier einen schönen Freiraum in dem zentralen Bereich. Wir haben aber auch solche Sachen, sich für die Zukunft aufzustellen. Jetzt kann ich nur beschreiben, wir haben nicht nur einfach einen Fahrweg auf unserem Parkplatz, sondern das ist eine Solarstraße. Also wir produzieren auch über die Straße eben auch Strom, um Zukunftsfragen auch zu beantworten, wie Klimawandel, CO2-Neutralität. Und das sind Sachen, die uns sicherlich in der Entwicklung ja nicht nur verfolgen, sondern das ist ein Stück weit in unserer DNA. Und insofern ist so ein bisschen die Vergangenheit, diesen Charme, diese Kraft ein Stück weit zu bewahren, dann aber die Herausforderung der Zukunft eben mit zu beantworten. Und eigentlich habe ich jetzt auch so über die Gebäude ein bisschen gesagt, was so die zentrale Aufgabe einer Entwicklungsgesellschaft ist.
Ja, also was sehen wir? Wir haben einen sehr schönen Standort hier direkt hinter den beiden Torhäusern. Man kann auch, muss ich da noch erwähnen, natürlich die Fläche inzwischen begehen. Also wir haben diese ehemals geschlossene, in sich gekehrte Fläche geöffnet. Man kann also heute durch die beiden Torhäuser hindurchfahren, mit dem Rad oder mit dem Auto, wie auch immer, oder zu Fuß hier reinspazieren und sich schon einen Teil des Zechengeländes ansehen. Wir haben auch in diesem Bereich, den wir geöffnet haben, das ist der Kauenhof, haben wir immer wieder verschiedene Veranstaltungen, die hier stattfinden. Was sehen wir noch für Gebäude? Wir sehen hier zum einen die Kaue und die Lohn- und Lichthalle, eines der ersten Gebäude, die hier auf der Fläche entstanden sind. Und dann sehen wir hier vor uns ein großes Gebäude, sieht von oben so ein bisschen aus wie ein T. Das sind die beiden ehemaligen Fördermaschinenhäuser zu Schacht 1 und Schacht 2 und in der Mitte ein Zentralmaschinengebäude, wo früher große Maschinen drin standen. Dann sehen wir weiter Richtung Herten geblickt. Man muss ja sagen, wir werden ja gleich auch hinüberspazieren nach Herten, ist gar nicht so weit von hier aus. Da sehen wir drei Kesselhäuser.
Okay, also die neue Zeche Westerholt wird von der Entwicklungsgesellschaft entwickelt. Deshalb heißt die wahrscheinlich auch so.
Ja, und sehr schön.
Und hier sollen dann Arbeitsplätze und Orte für Kultur und Dienstleistungen entstehen und noch einiges mehr.
Ganz genau. Und damit sich dort zum Beispiel Unternehmen ansiedeln können, muss die alte Fläche sozusagen einmal aufgeräumt und die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude saniert werden. Und dann kann es quasi eigentlich schon losgehen.
Genau. Und die größte freie Fläche, wo sich dann jemand ansiedeln kann, habe ich mir natürlich auch angeschaut. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter gegangen. Und hier ist ja jetzt alles platt. Also ich sehe einen Haufen kaputtes Dach, Schrott, was auch immer. Was ist denn jetzt, oder was stand hier früher? Was ist hier passiert?
Ja, also hier waren eigentlich so hauptsächlich die technischen Anlagen des Bergwerks untergebracht. Technische Anlagen, wir sehen vor uns Schacht 3, dieser große Betonturm. Mhm. Rund um diesen großen Betonturm war der Wagenumlauf. Stand auch ursprünglich mal unter Denkmalschutz. Gar nicht erwähnt habe ich, wir sind jetzt ganz nonchalant hier mal eben nach Herten rübergelaufen.
Jetzt sind wir in Herten.
Jetzt sind wir in Herten tatsächlich. Zwar ganz knapp, aber immerhin. Wir haben es gerade so eben geschafft. Das war der Wagenumlauf, ein sehr, sehr großes Gebäude. Direkt daneben stand noch die Sieberei und eine Kohlenwäsche, in dem Gestein und Kohle voneinander getrennt wurden. Das waren hier Einrichtungen, die waren schon sehr monumental. Mhm. Die sind aber alle in einer dreijährigen Abrissphase sind die hier schon zurückgebaut worden. Mhm. Deswegen sehen wir heute hier im Grunde genommen eine geputzte Platte sozusagen mit nur noch wenigen Bodenmieten, die von dem Rückbau übrig sind.
Und wofür kann dann sowas, so eine Fläche verwendet werden?
Also hier stehen wir eigentlich tatsächlich vor den größeren Gewerbeflächen, die später entstehen. Also hier soll auch wieder Gewerbefläche entstehen und man sieht eigentlich schon so ein bisschen auch den Boden an, dass da vorher noch eine Bodenaufbereitung her muss. Okay. Also der Baugrund muss ertüchtigt werden. Man sieht schon, hier sind teilweise noch Fundamente verborgen. Das kann man dann direkt erkennen. Hinten sind Bodenplatten und die müssen wir alle beseitigen, um dann hier eben entsprechende Gewerbeflächen, verkaufsfähige Grundstücke zu erstellen.
Wer kennt die großen Türme von Westerholt nicht? Das ist einmal dieser grüne, der also mit Trapezblech und grün verkleidet, der wird sein Gewand deutlich verändern. Aha, okay. Ja, der wird nämlich auch nicht nur ein Zeichen sein, was hier mal gewesen ist, sondern er wird auch ein Zeichen sein, was zukünftig ist. Nämlich er ist sozusagen unser Symbol, unser Energieturm. Der wird ein Kleid mit Photovoltaik haben, mit Fassadenbegrünung, Dachbegrünung. Also der wird sich verändern. Der Betonturm, der bleibt allerdings so erhalten, wie er ist.
Was wird denn hinter diesem markanten Turm geschehen? Also jetzt ist es ja ganz grün da. Also ich sehe ganz viele Büsche, Bäumchen. Was wird denn da in Zukunft passieren?
Ja, das ist doch schon ein gutes Stichwort, dass Sie gerade, was dahinter ist, das Grüne erwähnt haben. Nämlich um diesen Turm herum wird es eigentlich unsere größte Grünfläche entstehen. Und wir entwickeln übrigens nach dem Motto, nicht Landschaft ist dort und Landschaft ist dort. Nein, Landschaft ist überall. Auch das ist eine Antwort der Zukunft, nämlich die Landschaft, die Grüngestaltung gehört mit zur blau-grünen Infrastruktur. Und blau-grüne Infrastruktur ist eine Antwort des Klimawandels. Mhm. Hitzeinseln zu vermeiden bei starken Sommern, absolut, da braucht man Grünflächen. Ja. Oder im anderen Extremfall, nämlich Starkregen, dann muss das Wasser erlebbar sein und auf der Fläche zurückgehalten werden. Und das ist blau-grüne Infrastruktur. Darüber muss man auch manchmal reden, über die Handicaps und Restriktionen einer Fläche. Das ist nämlich die Guckerei, die hat mal da gestanden. So, und in den Produktionsprozessen von früher und vor allen Dingen durch die Kriegsschäden sind meist oder beinahe immer, wo eine Guckerei entstanden sind, auch Altlasten entstanden. Chemische Verunreinigung im Untergrund. Die werden übrigens, das Grundwasser wird gereinigt von der RRG, da gibt es eine Reinigungsanlage, aber es ist eigentlich klug, das haben die letzten Jahre auch deutlich gezeigt, dass man nicht Mülltourismus betreibt, sondern dass der Boden dort gesichert wird und in situ behandelt wird, wo er eigentlich auch vorhanden ist. Und deswegen werden die Stoffe auch alte Fundamente oder Sachen, die wir in dem Entwicklungsprozess nicht mehr gut zu verwerten haben, die werden also nicht groß abtransportiert, sondern die benutzen wir zur landschaftlichen Gestaltung. Und insofern entsteht hier ein Sicherungskörper. Und das wäre jetzt auch wieder zu billig, wenn man nur einen Sicherungskörper macht. Nein, Man macht ihn zu einer attraktiven, schönen, landschaftlichen Gestaltung, wo man sich erholen kann. Mhm. Und wer noch nicht genau weiß, wie das später aussehen kann, der geht ein paar Schritte weiter in den Glückaufpark und da hat er hinterher ein Beispiel dafür. Und so haben wir einen eigenen Park hinterher auf unserer Fläche.
Was ist denn heute? Wer hat sich denn heute schon hier angesiedelt? Gibt es schon jemanden, der hier schon neu arbeitet sozusagen?
Ja, tatsächlich hat die Zukunft schon begonnen bei uns. Und zwar direkt an der Egonstraße hier mit drei Nutzern, die wir hier dazu bekommen haben. Wir haben ein ganz junges Unternehmen, ein Startup, RRS, Rhein-Ruhr Systemtechnik. Ein Unternehmen, das sich mit der Technik der Deutschen Bahn beispielsweise beschäftigt, für die Deutsche Bahn Stellwerkstechnik einbaut und auch Schulungen durchführt. Die sind hier ansässig in der ehemaligen Warte des Bergwerks. Wir haben dann hier direkt unmittelbar benachbart im Gesundheitshaus, der Zeche im ehemaligen Gesundheitshaus, hier eine Werbeagentur, die sich ansiedeln will. Und beide Unternehmen waren beeindruckt von der Umgebung, von den Gebäuden, die noch da sind und konnten das in ihre Unternehmensphilosophie sehr gut einbauen und konnten deswegen sich hier eben sehr gut vorstellen, sich hier anzusiedeln. Und als drittes haben wir im ehemaligen Verwaltungsgebäude die Rettungssanitäterschule der Stadt Gelsenkirchen, der Feuerwehr, angesiedelt. Die Stadt Gelsenkirchen war auf der Suche nach Räumen und da kamen wir ins Spiel als Entwicklungsgesellschaft und konnten hier also Räume schaffen und das muss man sagen, die Kollegen von der Feuerwehr sind da sehr glücklich in dem Gebäude und wollen auch da bleiben. Von daher haben wir da jetzt wahrscheinlich eine Daueransiedlung von der Rettungssanitäterschule.
Jetzt kommen wir mal zum ganz anderen Thema. Wie ist denn die neue Zeche Westerholt verkehrstechnisch angebunden? Hat ja auch einen neuen Bahnhof Westerholt. Wie sieht es da so aus bei diesem Thema?
Ja, für uns ein großes Glück als Entwicklungsfläche, dass wir diesen neuen Bahnhof bekommen. Der wird in Westerholt entstehen, an der Straße zum Bahnhof tatsächlich, heißt die auch, also sehr passend. Da war nämlich früher schon mal ein Bahnhof und der wird da jetzt wieder entstehen. Warum für uns ein großes Glück? Weil das für uns die Anbindung ist zum Hauptbahnhof in Recklinghausen und zum Hauptbahnhof nach Essen über die S9. Das ist eine sehr gute Verbindung, weil sehr viele Arbeitnehmer eben von da aus hier hinkommen.
Entschuldigt bitte diese ganzen Windgeräusche, das war ein bisschen stürmisch an dem Tag und ich habe zwar versucht, so ein paar Windstelle-Ecken zu suchen, aber auf der freien Fläche war das so ein bisschen schwierig.
Ne? Ja, aber ich finde das gar nicht so schlimm, das zeigt ja auch, dass da ein neuer, frischer Wind weht. Was will man mehr? Und neben dem Bahnhof, den der Herr Neukirchen da angesprochen hat, wird es auch eine neue Haupterschließungsstraße über die Malerstraße geben, die dann zu dem Gebiet führt. Und diese Haupterschließung geht dann auf der anderen Seite bis zur Bahnhofstraße in Herten.
Auch wichtig für das Mobilitätskonzept der neuen Zeche Westerholt, wenn wir jetzt mal an Radfahrer und Fußgänger denken, ist auch der Rad- und Wanderweg Allee des Wandels, den Anne eingangs schon genannt hat. Genau. Dieser Weg beginnt nördlich in Herten und führt dann durch die schöne Natur und auch an alter spannender Industrie vorbei und geht dann durch.
Natürlich durch den neuen Glückaufpark Hassel. Das ist so ein richtig schönes Naherholungsgebiet und in Zukunft wird man auf der Allee des Wandels auch quasi direkt durch die neue Zeche Westerholt radeln können. Und so übernimmt dieser Weg dann auch eine ganz wichtige Rolle bei der Verkehrsinfrastruktur hier in der Umgebung. Das ist dann sozusagen eine Fahrradautobahn, wie es ja inzwischen einige gibt im Ruhrgebiet. Mhm.
Wir merken auf jeden Fall langsam, dass hier im Norden von Gelsenkirchen wirklich eine Menge in Sachen Stadtentwicklung passiert. Zum Beispiel auch in Sachen Wohnen.
Jo, auf einer ehemaligen Kraftwerksfläche wurde im Norden von Gelsenkirchen das Baugebiet Wohnen am Bachlauf. Ich finde, das klingt ja sehr romantisch sehr realisiert. Schön, ja. Und auf einer anderen ehemaligen Industriefläche gibt es jetzt das Wohngebiet namens Wohnen am Stadtteilpark.
Ach, schön. Dazu kommt ja auch der Marktplatz in Hassel oder die Sportanlage Lüttinghof. Diese Plätze wurden nämlich auch umgebaut. Nicht zu vergessen der Bau der neuen und sehr beliebten Skateranlage im Glückaufpark.
Ja, da waren wir beide auch schon, Katharina, erinnerst du dich? Für die Folge Es grünt so schön in Gelsenkirchen.
Genau, das war auf jeden Fall die zweite Episode. Ja, das war super schön da, schön am Wasser, total cool. Uwe Neukirchen meinte übrigens zu mir, dass diese ganzen Neuerungen und Entwicklungen das Stadtbild im Norden bereits ja schon heute erheblich aufgewertet haben. Und dann mit der Allee des Wandels und der Entwicklung der neuen Zeche Westerholt wird diese positive Entwicklung in den kommenden Jahren auf jeden Fall weitergehen, so der Experte.
Ja, und ich finde, daran sieht man auch mal, ist ein gutes Beispiel, wie weit im Voraus solche Projekte geplant werden müssen. Also wenn ich dran denke, wann da die ersten Pläne vorgestellt wurden. Und bei sowas ist natürlich ein echt langer Atem gefragt, damit man Stadtentwicklung dann auch auf erfolgreiche Art und Weise nach vorne bringen kann und nicht einfach nur irgendwas dahin haut.
Auf jeden Fall, ja. Deswegen hat mich natürlich auch interessiert, wie es nicht nur dieses Jahr auf der Fläche zugeht, sondern auch, wie sich so, wie sich auch so der gesamte Zeitplan der Entwicklungsgesellschaft gestaltet, also was da so insgesamt wann passieren soll. Ich kann auf jeden Fall schon mal verraten, es ist wieder ein Dekadenprojekt.
Das ist ja eins unserer Lieblingswörter. Wir haben ja lauter Dekadenprojekte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also wir werden ganz grob mit den Baumaßnahmen im nächsten Jahr starten. Da wird man hier auch Bagger fahren sehen, die tatsächlich mal eine neue Straße bauen oder die hier die Fläche sozusagen auf links drehen. Und wir gehen im Moment davon aus, dass wir das Ganze in zwei Bauabschnitten hier bewältigen. Der erste Bauabschnitt und der zweite werden jeweils 5 Jahre brauchen. Das heißt also, wir sprechen hier tatsächlich von einem Dekadenprojekt, das in 10 Jahren dann umgesetzt sein soll. Genau.
Also 2035 ganz grob. Wir haben ja heute ganz viel über Zukunft auch geredet und über Vision. Wie sieht das denn in der Zukunft aus? Wie viele Leute könnten denn später hier auf der neuen Zeche Westerholt arbeiten?
Wir werden diese Zahl nicht schaffen. Also wir werden niemals wieder eine so große Arbeitsplatzdichte auf diesem Standort realisieren können. Es werden nach dem, was wir quasi dann eben auch in der Zielfunktion gehabt haben, war einiges deutlich über 1000 Arbeitsplätze. Ist jetzt gutachterlich auch noch mal ein bisschen geprüft und so weiter. Das ist eine realistische Zahl. Wir werden hier über 1000 Arbeitsplätze dann zukünftig geschaffen haben bei der Endentwicklung, vielleicht auch 1200, 1300, 1400 bis 1500, durchaus also in dem Vorstellungsbereich. Wie viel es später werden, müssen wir einfach auch abwarten. Aber wir werden weniger Arbeitsplätze haben, aber wir werden einen vielfältigeren Arbeitsbereich hier ja erfahren. Das heißt also, es werden aus ganz, ganz verschiedenen Branchen eben Arbeitsplätze entstehen und dadurch wird es auch viel stabiler, als wenn ich eine industrielle, monostrukturierte Arbeitswelt eben habe.
Jetzt mal Butter bei die Fische. Woher kommt denn die ganze Kohle für dieses riesige Projekt? Ich hatte da, also als ich mich reingelesen habe, reingearbeitet habe, las sowas wie 5-Punkte-Programm. Also wie finanzieren Sie sich? Woher kommt das Geld?
Es gibt ja diesen saloppen Spruch, über Geld redet man nicht, sondern das hat man. Ja, jetzt muss ich sagen, ich rede immer über das Geld und Geld habe ich gar nicht. Oder dieses Projekt zumindest nicht auskömmlich. Und deswegen haben wir was über das 5-Standorte-Programm gehört. Das ist der Zugang unserer Förderung und 5-Standorte hat etwas damit zu tun, weil im Ruhrgebiet 5 Standorte, wo Kohle verstromt wurde, stillgelegt wurden. Und die Kommunen, wo diese Anlagen waren, diese Kraftwerke, Kohlekraftwerke, die stillgelegt werden, das waren 5 und deswegen 5-Standorte-Programm. Jetzt dürfen die Kommunen auch andere, die im Verbund sind, Huckepack nehmen. Was haben wir hier gelernt? Interkommunales Projekt, die Fläche 50-50 aus 2. Wo passt das besser, als genau diese Note zu bedienen? Und deswegen 5-Standort-Programm. Aber die andere Hälfte der Fläche ist durchaus eigenfinanziert. Und zwar auch mit einer großen Herausforderung. Deswegen reden wir davon, dass es wahrscheinlich gar nicht groß eine Marge gibt, also einen Restbetrag gibt, obgleich die öffentliche Hand viel rein tut. Aber Zielnote ist garantiert die schwarze Null. Und wenn man ein bisschen wieder Mehrwert hat, um eigentlich die anderen Lasten wieder ein Stück weit zurückzugeben und auszugleichen, dann ist es Add-on. Aber so ist das aufgestellt. Eigenfinanzierter Bereich, Der muss dann auch stabil sein, geförderter Bereich. Da kriegen wir aber auch gutes Geld anvertraut, muss man sagen, mit denen wir dann arbeiten können.
So, das waren jetzt erstmal die harten Fakten zur neuen Zeche Westerholt. Ein tolles, zukunftsweisendes Projekt für die Stadt Gelsenkirchen und auch für die Region, wie ich finde. Aber heute soll es ja nicht nur um wirtschaftliche Themen gehen.
Genau, jetzt wird es nämlich ein bisschen, wie soll ich das sagen, spaßiger. Jetzt kommen nämlich meine Lieblingsthemen, Kunst und Kultur, hier auf den Tisch. Und die kommen auf der neuen Zeche Westerholt auch nicht zu kurz. Ich war vor ein paar Jahren mal da zum Rubak Festival. Das war so ein internationales Kunstfestival. Mhm. Und da wurden viele der alten Hallen bespielt. Und es war richtig toll, wie sehr sich die Künstlerinnen und Künstler da auf diese Räumlichkeiten auch eingelassen hatten.
Mhm. Da geht es auch gleich drum. Gut, dass du es ansprichst. Mhm. Ich bin nämlich auf dem Gelände auch natürlich der Kultur auf die Spur gekommen. So, jetzt gehen wir das erste Mal in ein Gebäude. Treppchen hoch. Das sieht ja schon mal beeindruckend aus. Man spürt aber auch die Vergangenheit. Wo sind wir denn hier?
Wir sind jetzt gerade in der Lohn- und Lichthalle. Name ist Programm. Licht deshalb, weil, das nimmt man jetzt nicht mehr ganz so wahr, weil wir so einen Staubboden da drauf gelegt haben, aber darüber ist nicht nur ein Dach, sondern eine Glaspyramide als Dach und deswegen fällt hier Licht rein und deswegen Lichthalle. Schön. Und Lohnhalle, können wir mal unsere Nase reiben und nachdenken, da kommen wir schnell drauf. Hier wurde der Lohn immer ausgezahlt, genau richtig. Mhm. Jetzt haue ich nur einen raus, nämlich wir haben für bestimmte Orte, die sind eingebrannt in das Bewusstsein der Bevölkerung, weil dort die Bergleute einfach viel erlebt haben. Okay. Wir gehen nachher in einen anderen Raum, da kriegt man immer Gänsehaut, nämlich vorweg, das ist die Kaue. Mhm. Aber auch hier in der Lohn-Lichthalle deshalb etwas Besonderes, weil hier der Werkchef gesessen hat und weil hier der einfache Hauer vorbeigegangen ist. Mhm. Das heißt, es war eine Stätte der Begegnung und zwar quer zu allen Arbeitsbereichen, die ein Bergwerk eigentlich gehabt hat.
Okay, also wir sind jetzt hier in der Kaue. Ganz viele Kauenkörbe hängen an der Decke, ganz viele sind aber auch runtergelassen worden. Und hier gibt es ganz viele diese typischen Origami-Kraniche, alles wunderschön beleuchtet. Das ist eine Kunstinstallation, oder?
Das ist von einer Luxemburger Künstlerin, Chiara Dahlem, die im Rahmen der Rubuk 2022 hier dieses Kunstwerk geschaffen hat. Die Künstler damals haben hier auf der Fläche gewohnt, gelebt und haben sich mit der Fläche auseinandergesetzt. Die Geschichte des Kunstwerks, glaube ich, kann Bernd ganz gut was zu sagen.
Da will ich auch diesmal ganz kurz machen, weil ich eher den Anreiz geben möchte, dass man das besucht und dann selber erfährt und nicht nur so auf der Tonspur ein Stück weit mitnimmt, sondern also sie hat eigentlich den Werdegang oder das Tagesprogramm eines Bergmanns dargestellt. Deswegen sind die Kraniche auch schwarz und hinterher einmal in den Körben. Und das ist ein Ausdruck der schweren Arbeit. Nachher sieht man, dass man hinterher andere Formen hat, nämlich graue und so weiter. Da sieht man, da kommt etwas Belebendes, Befreiendes, wo ich jedes Mal Gänsehaut bekomme, wenn ich reingehe. Deswegen einfach selbst erleben.
Und das kann man sich dann bestimmt auch während der Extraschicht anschauen. Ist dann bestimmt geöffnet.
So ist es. Aber nicht nur das.
Ich glaube, die Schwarzkaue, Weißkaue wird da auch eine wichtige Rolle drin spielen. Was ist denn hier geplant bei der Extraschicht? Können wir jetzt ja einfach mal verkünden.
Ja, die Extraschicht am 28.06. Das wichtige Datum. Wer Spaß hat, ab 18 Uhr sind die Flächen alle geöffnet. Und natürlich ist auch die Zeche Westerholt wieder dabei. Inzwischen das dritte Mal. Und nicht ohne Stolz können wir sagen, dass die ersten beiden Male haben wir in der Besucherbefragung zumindest so gut abgeschnitten, dass wir jeweils auf Platz 1 gelandet sind. Und da versuchen wir natürlich jetzt das nochmal zu wiederholen und auch beim dritten Mal ganz vorne zu sein mit unserem Programm, mit der Zusammenstellung der Themen hier. Und was ist bei uns? Wir haben wieder Kunst, wir haben Kultur, wir haben Artistik auf der Fläche, nicht nur draußen, sondern auch drinnen. Wir haben zwei Bühnen, wir haben Auftritte aus dem Sparkassen Club, wo Bands uns zur Verfügung gestellt werden, in Anführungsstrichen. Wir haben hier den Bergwerkschor singen, wir haben hier auch das Ensemble Ruhr. Das Ensemble Ruhr ist sind Streicher, die hier klassische Musik in der Weiß- und Schwarzkaue zum Besten geben werden. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Ganz tolle Akustik und wirklich immer wieder ein tolles Erlebnis. Wir werden aber auch dann um Mitternacht ein Highlight erleben. Wir haben uns nämlich in diesem Jahr dazu entschieden, kein Feuerwerk oder eine Drohnenshow hier auf dem Gelände zu machen, wie wir das im letzten Jahr hatten, sondern in diesem Jahr werden wir ein artistisches Feuerwerk hier erleben. Wir werden hier Artisten haben, die auf Dächern sind, die an Fassaden klettern und das Ganze dann noch im Zusammenspiel mit Feuer. Also es wird ein erlebnisreicher Abend und da kann ich nur jeden herzlich einladen, uns zu besuchen.
Genau, also wenn ihr mal Lust habt, die neue Zeche Westerholt zu erleben, dann kommt zu der Extraschicht, die am 28. Juni stattfindet. Feiert unsere Industriekultur und kommt zum Kulturfestival der Extraklasse.
Absolut. Wir verlinken euch natürlich in den Shownotes, wie ihr euch dazu Info einholen könnt und auch wo und wie ihr Karten kaufen könnt, unter anderem im Hans-Sachs-Haus hier in Gelsenkirchen.
Wir alle drei sind auf jeden Fall total gespannt zu beobachten, wie sich die neue Zeche Westerholt entwickelt, wer sich dort ansiedelt und wie sich dieser alte Ort in ein ganz neues Quartier verwandelt. Wir bleiben auf jeden Fall dran, aber für heute ist erstmal Schicht im Schacht.
Jetzt muss doch hier extra Schicht im Schacht
sein. Okay, jetzt ist erstmal extra Schicht im Schacht.
Also wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns gerne Mail an podcast@gelsenkirchen.de. Oder besucht unsere Internet- und Social-Media-Seiten. Da gibt es dann immer die tagesaktuellen News zu Gelsenkirchen.
Und nicht zu vergessen, gebt uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder schreibt uns eine persönliche Bewertung auf Apple Podcasts. Darüber freuen wir uns nämlich auch.
Ja. Ja, und für heute sagen wir Tschüss und Glück auf.
Und ein Hoch auf den Wandel. Tschüss und bis bald.
Tschüssi.
Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.